Willkommen zurück zum 67. Shortcuts Podcast. Wir sind im letzten Teil der Frühlingsseason angekommen und haben einen Gast dabei. Hallo, Sarah.
Hallöchen.
Ansonsten dabei Jaku.
Guten Tag.
Und Neji.
Ich grüße euch.
Und wir haben alle ein Anime aus der aktuellen Season rausgesucht, die wir euch jetzt zeigen werden. Und wer möchte den Anfang machen und mir sagen, was er mitgebracht hat?
Ja, dann fangen wir mal mit dem Besten an. Ich habe mitgebracht Duraiku, The Animation. Und ja, seid gespannt.
Neji, was hast du mitgebracht?
Ich habe Gegege no Kitaro mitgebracht, wo es halt wirklich um magische Wesen halt geht. Darüber erfahrt ihr gleich mehr.
Die 6. Anime-Serie mittlerweile zu dem Uralt-Manga. Und was hast du mitgebracht, Sarah?
Tokyo Ghoul Re, die 3. Staffel, endlich.
Und dann fangen wir auch schon mit dem ersten an. Denn ich habe mitgebracht Wota Koi, keine Cheats für die Liebe. Basiert auf einem Manga, der gerade bei Ultraverse gestartet ist und ein paar Preise in Japan gewonnen hat. Genre, romantische Komödie, Slice of Life, 11 Episoden. Animiert A1 Pictures und den Simulcast, den gibt's bei Amazon. Die Beschreibung. Narumi ist eine Büroangestellte und ein heimliches Yaoi-Fangirl. Als sie ihren Beruf wechselt, begegnet sie ihrem Jugendfreund Hirotaka, der gut aussieht, aber ein Videospiel-Nerd ist. Wieder. Sie entscheidet, eine Beziehung einzugehen, aber da sie beide Nerds sind, ist eine ernsthafte Liebesbeziehung zwischen ihnen schwierig. Ja, hätten wir die Beschreibung mal gelesen, bevor wir den Anime angeguckt hätten, dann hätten wir auch gewusst, dann hätte es uns das auch nicht so eiskalt erwischt, dass die auf einmal am Ende der Folge zusammenkommen. Ne, Jaku?
Ja, war schon irgendwie überraschend, definitiv.
Willst du den Anfang machen? Wie fandest du ihn?
Ja, ich muss schon sagen, er ist halt nicht mein Genre. Also, Slice of Life ist sowieso ein schweres Thema eigentlich und dann auch eine romantische Komödie. Hier und da ein paar Gags waren schon so, konnte man schon einen Schmunzler rauslassen. War, ja, okay. Es gab ein paar Stellen, und zwar fand ich die Gesichtsausdrücke gut, wie sie gezeichnet wurden. Und zwar, die sind so, ja, so comic-mäßig, sehr simpel gezeichnet, wenn ihr wisst, was ich meine. Hat einen netten Charme, finde ich. Ich finde sowas relativ lustig in Animes.
Ich finde es so, also wenn man schon das Opening hört und dann so ein Charming Boy so das Trällern hört, und dann weiß man schon, ja, das ist ein Anime, der ist nicht für mich gemacht, aber ich glaube, ich werde trotzdem Spaß dran haben. Allein schon diese ganzen, dadurch, dass das A1 Pictures es gemacht hat, Tochter und Firma von Aniplex, da hast du die ganzen Möglichkeiten für lustige Anime-Anspielungen. Sie hat zum Beispiel hier so ein Seraph of the End Anhänger an ihrem Schlüssel dran. Dann, wenn sie in die Bahn kommt, hängt da überall Saikano-Werbung. Und sie grüßt jeden Morgen als waschechter Otaku, grüßt man natürlich die Charaktere auf den Werbeplakaten in der U-Bahn jeden Morgen. Habt ihr noch ein paar Szenen für mich, die ihr cool fandet?
Ich fand zum Beispiel auch schon die Anfangsszene war richtig geil, schon die ersten Minuten, wo die halt reinkommt und ihr halt einfach nur die Bürogebäude und so weiter halt gezeigt werden und sie halt ihren alten Mittelschulkollegen halt trifft, ne, und sich wundert so, hey, wie cool ist das denn, ne, der ist hier und so weiter, und dann wurde sich halt von dem halt so entfernt, so wie richtig schön trocken und eiskalt, sagt er so, hey, so ein Comic-Cat. Und die sofort, fuck, was ist das denn? Also, die Szene fand ich schon alleine, war echt ein geiler Einstieg schon, was da jetzt reingebracht wurde.
Ja, also, mir ging's genauso. Also, ich meine, ich muss ja mal sagen, ne, ich bin ja typisch Frau, für mich ist das genau das Richtige. Und als ich Narumi das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ja, alles klar, wir beide sind Seelenschwestern. Also, ich bin genauso wie sie. Und ich fand einfach das Liebesgeständnis am Ende, das war einfach geil. Also, wenn ein Typ sich vor mich hinstellt und sagt, ja, also ich weiß gar nicht, wieso, wir beide können doch zusammen sein. Ich meine, also, wir können zusammen zocken und ich warte nach der Arbeit auf dich. Ja, genau. Einfach richtig geil so. Und ja, ich mach dir auch keine Probleme. Und ich helfe dir auf der Comic-Cat, deine Dojinjis zu verkaufen. Das ist ganz wichtig. Also ich fand das einfach geil.
Vor allen Dingen auch zum Beispiel die eine Stelle, wo Hirotaka, genau. Als er da sich so hingesetzt hat und einfach seine, ich glaube, PlayStation Portable war das jetzt.
Ne? Nein, das war eine Switch. Es war, also echt? Ohne Witz, das war eine mega detailgetreue Aufnahme, also Nachbildung der Switch in Animation. Ich habe die hier neben meinem PC stehen und ich dachte mir so, ich habe die so rausgeholt und dachte so, dieser Schlitz wurde auch in der Animation umgesetzt und diese Klappe und das ist alles drin. Ach so,
okay. Ah, okay, gut, das gibt's hin. Und auf jeden Fall, er sitzt da und holt einfach das Ding raus, packt seine Kopfhörer dran, steckt sie dran und fängt an zu zocken, kommt sein Arbeitskollege vorbei und sagt so, ey, Alter, wie wär's mal mit Arbeiten, ne?
Er guckt und auf seine Uhr, 12.03 Uhr.
Ja, es war einfach nur gut. Ich dachte, der so, ey, ich denke mir eher, der Charakter hat selber hat gedacht und hat gesagt, ey, was ist los mit dem Jungen, ey?
Und vor allem zockt er dann auch noch fucking Monster Hunter, ja? Also mit den Schleichwerbungen können sie nicht gut
kommen. Pass auf, wenn ich jetzt noch sage, dass Monster Hunter für die Switch sich in Japan extrem schlecht verkauft hat und man deswegen auch erwägt, den EU-Port halt zu canceln, dann bekommt diese Szene einen ganz anderen Unterton. Ne, aber wirklich, also ich kann mir schon vorstellen, warum Leute diesen Anime sehr gerne mögen, weil das sind auch diese Szenen, wo dann Narumi und Hirotaka dann so in so einer Kneipe sitzen, bei Bier und Mentholzigaretten nach der Arbeit und dann halt einfach so über Zeugs aus ihrem Leben lässt dann, also Hirotaka weniger, weil der redet halt nicht so viel. Aber wie sie dann so meint, oh, wusstest du übrigens, die Arbeitskollegin da, die ist hier, die cosplayt Männer, mega cool, Seelenverwandte. Und dann zocken sie halt in der Bar ein bisschen rum.
Genau, und immer halt das tägliche, über ein Bier, immer das, nennen wir mal die Nintendo Switch halt immer mit dabei und das halt durchgehen. Und was ich auch schon absolut genial fand, als sie halt bei der Arbeit einfach nur länger machen musste, er setzt sich dahin. Also, ja, ich zock mal weiter, mach du mal fertig, das passt schon.
Du zippst so langsam und du willst ein Nerd sein.
Ja, ja.
Genau. Das waren so, ja, ich glaube, das waren auch so die besten Szenen, die jetzt auch da drin so waren.
Einen Satz habe ich tatsächlich noch, wo sie so von ihrem fehlgeschlagenen Liebesleben erzählt, dass sie nur Arschlöcher begegnet und dann bei ihrer letzten Firma halt gekündigt hat und den Wohnort gewechselt hat, weil sie dort einen Freund gefunden hat an einem Arbeitsplatz und dann der herausgefunden hat, dass sie halt auf so ein Yaoi-Fangirl ist und dann meinte so, widerliche Nerds, ich serviere dich ab. Dann im nächsten Moment meinte Hirotaka ja, ey, dann hol dir doch selber einfach einen Nerd. Steht außer Frage. Nerds sind widerlich.
Richtig geil.
Ja, machen wir mit dem nächsten weiter.
Ja. Genau, kommen wir etwas. Naja. Etwas älterem, sagen wir es mal so.
Du hast gerade überlegt, zu welchem Genre du das jetzt packst, ne?
Ja. Aber ich war heute auch überrascht, dass ich den gekriegt habe. Naja. Also wir sprechen hier von Gegege no Kitaro, besteht aus 50 Episoden, also was schon
ein ganzes Jahr
echt eine Ansage ist. Die Genre-Art ist Horror, Abenteuer, Comedy und Geisteswesen halt, ist halt von einem Manga adaptiert und kommt vom Studio Toei Animation und den Simulcast hat sich selbstverständlicherweise Crunchyroll geholt. Kommen wir zu dem Plot. Nach fast 20 Jahren in der modernsten des 21. Jahrhunderts hat die Menschheit die Existenz der Yokai fast vollständig vergessen. Doch als mysteriöse Phänomene die Welt der Menschen ins Chaos und Verwirrung stürzen, wirft die 13-jährige Mana einen Brief in den Yokai-Briefkasten und bittet um Hilfe, nur um prompt eine Antwort von Gegege no Kitaro zu erhalten. Was sagt ihr dazu?
Ich find's echt, also ich find, also es hat genau den richtigen getroffen, denn wenn sich so ein Möchtegern-YouTuber einfach so eine Ampel ignoriert oder aus Spaß für sein Video sich auf die Kreuzung in Shibuya bei Rot stellt und den ganzen Verkehr aufhält, dann hat er es einfach nochmal verdient, einfach zu einem Baum zu werden.
Ein Vampirbaum, bitte. Du bist schon differenziert.
Nee, aber es ist halt, man merkt es schon dadurch, dass es Toei macht, das ist eine andere Art von Anime. Das ist, normalerweise werden Anime halt gesendet, weil irgendwelche Geldgeber sagen, hier hast du Geld, mach das ein Anime, damit ihr unseren Manga promoten könnt. Und diese Art von Anime ist einfach, hey, wir haben 20.000 Sponsoren, wir können diesen Anime einfach ewig lange laufen lassen. Und ewig lange heißt in diesem Fall halt 50 Episoden. Und das merkt man eben so ein bisschen anders. Das ist wieder so eine klassische TV-Produktion, die halt so ein bisschen episodisch ist, wo du jede Episode einen neuen Geist hast. Ja. Und in der ersten Episode ging es halt um Menschen, die zu Bäume werden.
Das hat dich doch gefreut. Ein bisschen mal für die Natur etwas, ne?
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe davon ja noch nie was gehört von dem Anime oder auch von dem Franchise auch. Obwohl es schon über 50 Jahre her ist, dass es den gibt. Und ich kam da ohne irgendwelchen Vorstellungen rein in die erste Folge. Und ja, es war schon hart strange. Ein Anime zumindest, finde ich. Wie das aufgebaut wurde mit halt diesen Yokais. Okay, das ist halt in der japanischen Kultur halt verwurzelt. Gibt es ja diese Geschichten. Und die Tatsache, dass die Szene, wo dann erste Mal Mana trifft und halt ihr alles erklärt, fand ich erstens strange, dass die sofort, also quasi innerhalb von 10 Sekunden oder so, einverstanden war mit allem. Auch dass quasi unser Augapfel der Vater von ihm ist. Wo ich erstmal dachte, so, okay, Japan, okay, ja. Macht was ihr wollt, ich bin raus. Und ja, war schon irgendwie, ja, jetzt wo ich dann sehe, dass sie erst 13 ist.
Also es war auch definitiv, Papa Augapfel war definitiv der beste Charakter.
Ja, das
wo sie ihm dann so das Smartphone zeigt und so meint, so Fernsehgeräte sind heute echt winzig. Kitaro, das ist der Wahnsinn, guck dir das an. Und tatscht dann so drauf rum.
Also ich muss sagen, ich stehe schon ein bisschen auf so Yokai-Geschichten. Ich habe vorher aber auch noch gar nichts davon gehört und habe dann gedacht, okay, gut, dann schaust du dir das jetzt mal an. Und habe ich die erste Folge geschaut und ich dachte so, okay, also wenn ich jetzt so 10 Jahre jünger wäre, dann würde ich den wahrscheinlich gut finden. Aber bin ich halt nicht. Und deswegen genau, war es so.
Genau das gleiche habe ich mir auch gedacht. Ich so, ja, es ist ein guter Einstieg. So, wenn ich wirklich da noch so 18, 19 wäre, wäre es wirklich vielleicht noch so in dem Bereich, was noch, ja, wo man halt früher sowieso ja alles geschaut hat, hat ja einem eigentlich alles gefallen. Aber klar, es spricht jetzt entweder einen an oder nicht, das ist jetzt wieder eine Geschmackssache halt, ne?
Gut, ich bin erst 22. Ich würde sagen, mit 11 hätte ich ihn gefunden.
Okay. Ja, du, ich sehe den Anime schon im RTL-Nachmittagsprogramm, so ist nicht.
Ja, genau. Also wirklich, so zur Schulzeit so hätte ich gedacht, hey cool, was sind das für Viecher, die da rumlaufen und so. Da hätte ich die wahrscheinlich auch gruselig gefunden, weil ich fand, die Musik war zum Teil so wirklich, als dieser Nobiagari da kam, die war so ein bisschen so creepy und ich dachte so, ja, eigentlich sieht das Ding ja ein bisschen lustig aus mit diesem riesigen einen Auge, kommt das da so runtergekrabbelt. Also früher hätte ich das gruselig gefunden, aber heute ist es halt so, ja, es ist halt da.
Du hast auch einfach, wenn diese Musik aus dem Opening dann nochmal so kommt, du hast einfach instant den Ohrwurm.
Ja, es ist so furchtbar. Oh ja, das war schon ein harter Ohrwurm. Also dieses Opening, das werde ich nie wieder vergessen auf jeden Fall.
Kommen wir erstmal nochmal zum Fight, den wir in der ersten Folge hatten. Da hatten wir ja dann sind ja in diese Wasserspeicherwerke da so unter der Erde runtergegangen. Und da war ja dann dieser Yokai, der dann zum ersten Mal erstmal Mana angefallen hat, weil sie unbedingt mitkommen wollte, so als 13-Jährige erstmal in der Kanalisation rumkriechen. Da hat sich ja Kitao sie beschützt und sich dabei diesen Samen eingefangen und wurde dann selber zu einem Baum, als Mana ihn mit nach Hause genommen hat.
Ja. Das war auch so ein Ding. Da dachte ich mir auch so, warum wird er nicht gleich zum Baum? Also alle werden wirklich mitten auf der Straße zum Baum. Mitten in Shibuya stehen 30.000 Bäume. Aber Kitaro, der nicht, der wartet, bis er im Vorgarten von Mana ist und wird da erst zum Baum.
Und vor allem, er behält seine Kleidung auch noch an.
Ja, genau, das ist auch ganz wichtig.
Und was man nicht vergessen darf, er schlüpft dann aus seiner Blüte.
Ja.
Vor allem, warum waren die Leute nicht irgendwie so ein bisschen aufgeregt irgendwie so, weil also es war ja klar, dass wenn er diesen Samen hat, dann wird er zum Baum werden und die waren einfach so ganz gechillt, ja, ist alles okay, ja, natürlich, lass erstmal nach Hause gehen.
Du, die haben eigentlich mehr Fotos gemacht und haben sich darüber gefreut, dass die zu Bäumen wurden.
Ja.
Das war das Geile, vor allen Dingen bei dem Absperrgebiet, obwohl da sich weitere Menschen da verwandeln, hat es die gar nicht gestört, die so, ja, die Presse kommt, ja, da kommen noch ein paar so Fans, machen wir mal ein paar Selfies vielleicht, ja, das klappt, klick, klick.
Stell dir mal vor, was du für Quoten hast, wenn du auf live auf Video hast, wie sich so einer in einen Baum verwandelt.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist wahrscheinlich, das soll wahrscheinlich auch so ein bisschen widerspiegeln, wie die heutige Gesellschaft ist. So, erstmal Foto machen, alles andere ist unwichtig.
Ich wette, die Smartphones gab es in der Originalmanga-Vorlage nicht.
Nee, da frage ich mich auch, wie das da funktioniert hat.
So, letzte Worte zum Anime.
Boah. Ja, keine Ahnung, ich fand ihn, es ist ein gemütlicher Anime, kann man sich, glaube ich, weiß ich nicht, ob man das nur, wenn man jung ist, anschauen kann. Ich glaube, man kann es sich heutzutage noch anschauen. Ist jetzt halt nichts, wo man quasi, glaube ich, jede Woche irgendwie heiß drauf warten wird, aber halt so gelegentlich kann man sich den, glaube ich, bestimmt geben. Vor allem auch, da jede Folge anscheinend neue Fights sein werden. Also ist jetzt, ist okay, ist nicht bad.
Da fällt mir übrigens ein, was ich vergessen habe, im Skript zu ergänzen. Das hat mich auch total gewundert. Vor ein paar Tagen wurde angekündigt, dass den Simulcast jetzt auch noch Wakanim hat. Die beginnen jetzt parallel in ein paar Tagen auch, den auszustrahlen.
Das habe ich auch gelesen und da war ich richtig verwirrt, weil ich dachte mir so, reicht es nicht, wenn das eine hat?
Dann müssen wir jetzt einfach zwei Übersetzungen für jede Folge angefertigt. So, genug off-topic. Wir machen weiter mit dem nächsten.
Alles klar, dann kann die Rede ja nur sein von Doraiku The Animation. Ist ein Anime mit 12 Folgen mit den Genres Psychodrama, Edgy, Horror, Romance, Splatter. Es ist eine Manga-Adaption vom Studio TNK und Zero G. Einen Simulcast gibt's dann von Anime On Demand. Der Plot. Ein SCM, Slave Control Method, ist ein kleines Gerät, doch mit sehr viel Macht. Wer einen SCM seinen eigenen, kann gegen andere Besitzer im Kampf antreten und der Verlierer wird zum Sklaven des Gewinners. Widerstand? Zwecklos. Der Sklave kann sich gegen keinen seiner Befehle wehren. Neid, Eifersucht, Langeweile, Rache. Verschiedene Gründe treiben die Menschen dazu, bei diesem Spiel mitzumachen. 24 Personen werden durch ihre SCM die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele kennenlernen.
Soll ich zuerst mal eine Anekdote erzählen?
Ja, bitte.
Fang an. Also, Jaku und Sarah wissen das schon, weil wir zusammen die Anime geguckt haben, mal wieder. Ich war mal auf so einer Geburtstagsfeier, also in einer WG von einer Kollegin, die ich hatte. Und da war auch so ein Typ, der da lebte. Und dann haben wir irgendwann rausgefunden, ey, der liest Manga. Und dann hat er mir seine Manga-Sammlung gezeichnet. Da stand halt der Manga drin. So hier meine 24 Sklaven und 23 Sklaven heißt der im Deutschen. Und ich denke so, ja, okay, warum nicht? Und irgendwann merke ich halt so, dass der halt so total auf SM steht, dann hat er irgendwann so seine Peitsche rausgeholt. Und ich rede nicht von seinem Penis, nein. Und dass er total in der SM-Szene ist und so eine 14-jährige Freundin hat. Das war verstörend. Das heißt, wenn ich mit vielleicht...
Mit welchen Leuten treibst du dich an? Ganz ehrlich, müssen wir hier irgendwie die Behörden...
Also ich glaube, es war einvernehmlich. Aber das wollte ich auch nicht nachfragen. Oh. Ich wollte die Szene sehr schnell verlassen. Deswegen, vielleicht kann ich über diesen Anime nicht ganz objektiv urteilen. Deswegen müsst ihr mir jetzt mal auf die Sprünge helfen. Wie fandet ihr ihn?
Wer möchte... Ja gut, dann fange ich jetzt mal an, weil ich finde ihn nicht ganz schlecht, ja? Also, ich habe schon vorhin gesagt, ich habe ihn jetzt schon zweimal geguckt, also zweimal die erste Folge geguckt und beim ersten Mal schauen fand ich es wirklich interessant, weil ich finde, diese Idee von diesem Gerät, was halt eine Person versklavt, indem es irgendwelche Synapsen im Gehirn anspricht und denjenigen irgendwie unterwürfig macht, was ich schon ein bisschen komisch erklärt fand, aber gut, habe ich denn so hingenommen, dachte ich mir so, okay, das könnte ja interessant werden, Psychodrama, da könnten sich ein paar Sachen abspielen so. Und das wird ja auch in der ersten Folge angedeutet, indem eben ein Mädchen sich mit einem Typen trifft, den sie aus dem Internet kennt und der vergewaltigt sie dann erstmal und als Rache möchte sie dann quasi ihn versklaven und spielt mit ihm ein Spiel in einer Spielhalle.
Unheimliche Plottiefe.
Und ja, auf jeden Fall. Die ganze Zeit sowieso. Und durch einen Trick gewinnt sie dann und versklavt ihn. Wo ich mir dann so dachte, okay, gut, also erst fand ich es ja noch ganz gut, klingt jetzt doof, aber als das mit der Vergewaltigung kam, fand ich es noch ganz gut, aber danach ging es bergab. Ja, irgendwie, das war so, ja gut, also es geht jetzt hier um Vergewaltigung, das ist ja schon ein deepes Thema so und danach war, okay, gut, sie verfolgen das lieber nicht weiter, das diepe Thema, sondern machen das lieber ein bisschen oberflächlicher weiter. Ja, und mich hat die Story ein bisschen, ja, enttäuscht im Sinne von, dass es halt einfach alles zu flach war. Also ich finde, es ist eigentlich eine interessante Sache. Ich habe mir auch den Manga jetzt gekauft, weil ich das jetzt wissen will, wie das jetzt weitergeht, aber nicht den Anime gucken will.
Also flach ist ein schwieriges Thema, wenn wir hier über das Highschool DxD-Studio reden.
Ja, ja.
Aber
selbst das, ne, die ersten Staffeln hatten, glaube ich, noch ein bisschen mehr Tiefe.
Aber also im Prinzip ist es No Game No Life Battle Royale mit Sadomaso-Zeugs. Also ich fand den wirklich unheimlich schrecklich. Die Charaktere, also wenn du schon von dieser Person redest, man muss sich das mal vorstellen, die wird vergewaltigt und denkt sich dann am nächsten Tag, boah, jetzt takel ich mich, also ist total das graue Mäuschen, denkt sich dann am nächsten Tag, boah, jetzt takel ich mich richtig krass auf, lauer in der Spielhalle dem auf, zeig den einmal so ein bisschen meine Brüste und köder ihn dann damit in das Spiel rein und dann versklave ich ihn. Und in der letzten Szene sieht man sie ja, wie sie auf diesem halbnackten Fettsack dann drauf sitzt. Und ihm befiehlt, sich voller Kraft selbst zu schlagen. Ja, ohne Witz.
Gute, ja, und das Gute war ja dabei wenigstens auch, dass die auch die Reaktion gezeigt haben von dem Fettsack halt, ne? Dass er sich gedacht hat, Alter, ich habe die gerade vergewaltigt und die Irre ist jetzt gerade hier neben mir und zockt gerade um Geld, ne? Und hat da so einen Deal doch ausgehandelt halt mit dem. Ja, ich fand es halt gut, dass er da auch wenigstens die Sachen hinterfragt hat. Ne? Und nicht, dass es einfach so akzeptiert wurde. Und das ist leider immer sehr, ja, sehr wenig vertreten, sagen wir es mal so.
Ich kaufe diesen Charakterwandel, kaufe ich den trotzdem nicht ab.
Ich muss auch, jetzt machen wir hier ein bisschen was Positives auch. Ich hoffe, es wird positiv in den späteren Folgen. Was mich halt ein bisschen halt, was ich gut an dem Anime fand, oder ich hoffe, dass es halt in die Richtung auch gehen wird, dass es quasi um diese Spiele gehen wird, diese Leute spielen werden, die diese Geräte tragen.
So innovativ wie das erste Spiel, wo einfach dieses Kugelspiel, Automatenspiel, wer mehr Kugeln daraus bekommt, spielt.
Ja gut, aber da einfach, ist es ja auch schon
einfach,
durchdacht.
Und dann einfach der Plot-Twist ist, dass sie einfach schon vorher da stand und sich die ganzen Kugeln einfach irgendwo versteckt hat vor ihm.
Ja, und das ist...
Komm, das ist lame.
Ja, aber auf, das ist jetzt eine, die hat einen Tag vorher das Gerät hier angezogen und halt,
das ist eine,
hat sich halt irgendwas einfallen lassen, die eh schon mental gebrochen ist. Erwartest du doch nicht von ihr,
dass sie mental gebrochen ist.
Ja, natürlich, jetzt so Augenringe und sie überall. Du kannst doch nicht erwarten, von ihr, dass sie übelst. Aber du kannst doch nicht von ihr nicht erwarten, dass sie übelst das Mindgame da jetzt raushaut und ihn damit ködert. Also, ich gehe schon davon aus, dass es dann Charaktere geben wird in meinem Medien, die halt auch smarter sind, mehr Grips haben.
Ich kann zumindest von ihr erwarten, dass sie in Character bleibt und nicht vom einen Tag auf den anderen von einer grauen Maus, nachdem sie vergewaltigt wird, zu irgendeiner so einer Bitch wird. Sorry. Ein bisschen zurück zur Story. Es geht nämlich eigentlich, das ist ja eigentlich nur eine Side-Story. Eigentlich geht es ja um, wie ist die gute Aya? Die hat eine Freundin und die hat auf einmal ihren Freund verloren. Und zwar an einen anderen Typen, der einfach nur so ein mega Irokesen-Ding aufhat. Und er verspricht dann ihrer Freundin, sich den Typen mal vorzuknöpfen, gewinnt dann so ein Duell. Und dann weiht er sie ja in dieses SCM-Gerätchen ein. Und das fand ich auch so unheimlich unglaubwürdig, als sie ihn dann halt da so, als er sie dann halt da auch einweiht, meint sie halt so, irgendwie denken wir recht ähnlich. Ich vertraue dir, los, lass uns Händchen halten, gib mir dieses Gerät, ich möchte es mir auch einsetzen.
Naja, wenn da 10 Millionen Yen auf dem Tisch liegen, dann würde ich nicht sagen nein.
Ich schätze, also so wie ihr Charakter vorgestellt wird, ist sie das nicht eingegangen wegen den 10 Millionen Yen.
Nee, glaube ich auch nicht. Also, weil sie wird ja so ein bisschen so charakterisiert, dass ihr halt eigentlich im Leben voll langweilig ist und sie sucht noch so ein bisschen den Sinn. Und deswegen denke ich auch eher, dass sie das gemacht hat, so von wegen, ja, okay, endlich mal was Spannendes.
Und das ist auch so, dieser Typ so, ja, ne, er will diese Versicherung haben, also da, weil man kann aus diesem Sklavenvertrag nur rauskommen, indem der Herr sagt, hier, ich befreie dich und so. Und deswegen gibt er ihr ja das Geld, damit sie gegen den Meister von ihm in ein Duell antreten kann, um ihn halt dann zu befreien. Und als sie dann fragt, so, warum willst du denn dieses Risiko eingehen? Ja, er will es sich selbst beweisen. Wow!
Ja, also ich muss auch sagen, ich fand diesen Storyteil schlechter als den anderen, über wir eben schon gelästert haben. Weil ich einfach auch, also ich saß halt auch so da und dachte mir so, okay, das ist mega unglaubwürdig. Ich gehe doch nicht zu einer Tussi, die ich vor einer halben Stunde kennengelernt habe und vertraue ihr 10.000 Yen an und sag zu ihr hier, nimm mal das Gerät und rette mich, wenn es soweit ist. Also, tut mir leid, aber nee.
Ja, aber die hat ja immerhin gesagt gehabt, ja, du kennst mich doch nicht so gut. Aber es war mir egal.
Ja, es war ihm egal. Sie hat ihn gewarnt.
Genau. Und dann kommt das, das wieder das Bild mit dem Meer irgendwie so. Machen wir weiter.
Ja, und unser letzter Anime, Tokyo Ghoul Re, mit 12 Episoden, vielleicht ja noch doch noch mehr, man weiß es nicht.
Heute kamen Gerüchte, dass er vielleicht 24 haben soll.
Genre haben wir Horror, Drama und Mystery. Ist natürlich eine Manga-Adaption. Umgesetzt vom Studio Pierrot. Und der Simulcast ist bei Anime On Demand zu finden. Die Beschreibung. Die Menschen sind nicht allein. Unter ihnen leben Ghule, die äußerlich nicht zu erkennen sind. Doch zum Überleben benötigen sie Menschenfleisch. Während die Ghule Jagd auf die Menschen machen, verfolgt die Ghoul-Polizei CCG sie unter hohen Verlusten. Doch nun rüstet das CCG auf. Einer neuen experimentellen Einheit wird die Kralle der Ghule, mit der diese ihre Opfer töten, implantiert. Die sogenannten Quings unter der Leitung von Heise Sasaki sollen dabei helfen, die Ghule endgültig auszurotten. Doch auch die Ghule haben sich nach der letzten großen Schlacht neu organisiert. So, Leute.
Wie geht es weiter?
Wie geht es weiter?
Spoiler, die da mindestens 50%, die jetzt schon den Manga gelesen haben, wissen wir schon.
Ja. Das war.
Sollen wir sofort mit dem dicksten Spoiler anfangen?
Ja, komm, hau raus.
Heise Sasakis Ken Kaneki. Wer hätte das ahnen können?
Wer hätte es gedacht? Man kann es ja nicht sehen an allem, außer seine Haarfarbe. Die ist anders. Oder?
Punkt. Nee, Punkt. Aber um zur Folge zurückzukommen. Ich fand die eigentlich schon ziemlich, also ich frage mich wirklich, ob die dieses Niveau halten können, und dann zwischendrin sieht man immer wieder so Bilder, die halt einfach überhaupt nicht gepolished sind und total unfertig sind, und dann weiß man, ja okay, jetzt weiß ich, warum die es schaffen, so viele geile Szenen drin zu haben. Es ist halt einfach, in dieser Folge jagen die diesen Torso-Ghoul und werden so ein bisschen eingeführt in dieses Team Quings. Da haben wir ja zum einen dann Cookie und Genji. Cookie, der total besessen ist, Karriere zu machen. Und Genji, der total einfach zu manipulieren ist und so seine, seine Schwester war es, für die er die Arztkosten zusammenbekommen muss, ja, und deswegen mega auf Geld angewiesen ist. Und dann Heise und Toru. Toru, die aussieht wie ein Typ, aber es ist kein Typ. Vielleicht erkennt man seiner weiblichen Synchronsprecherin, die nur männliche Rollen so ein bisschen bisher gesprochen hat. Und Heise ist halt, ja, wie gesagt, Ken Kaneki. Und dem gefällt es nicht, dass ihm alle auf der Nase rumtanzen, zum Beispiel auch Cookie, weil der will ja Karriere machen, deswegen will er selber Torso fangen. Und deswegen begebt er sich selbst mit Toru zusammen auf die Suche. Und das ist eigentlich eine coole Dynamik, dass wir so zwei Teams haben, die so parallel gegeneinander ermitteln.
Ja, finde ich auch. Und vor allem, wie du schon gesagt hast, die Charaktere werden halt eingeführt, und ich finde es gut, dass sie so eingeführt werden, weil es wird halt schon relativ schnell klar, wer welche Rolle einnimmt. Also, dass Genji zum Beispiel total leicht zu manipulieren ist, merkt man halt schon in den ersten Szenen, wie er mit Cookie einfach agiert und wie er mit ihm redet, und dann sagt Cookie halt, du brauchst doch Geld, Mensch, dann musst du doch jetzt mit mir zusammenarbeiten, weil ansonsten heimst Sasaki den ganzen Ruhm ein nachher und du hast gar nichts davon, und er sagt, ja klar, du hast recht.
Sasaki auf der anderen Seite denkt sich halt so, ja, ich bin zwar eigentlich voll der nette Typ, also muss ich ihnen jetzt quasi eine Lektion erteilen, indem ich den vor denen finde,
ja, genau,
damit ich mich hier als Meister beweise, ja, und die nicht und anscheißen muss.
Was für mich halt am besten an der ganzen Folge war, also mal abgesehen davon, dass sie insgesamt ziemlich gut war, aber für mich persönlich war einfach am besten die Auftritte von Charakteren, die man schon kennt. Das ist halt immer so, wenn irgendwie eine neue Staffel rauskommt, und ich sehe dann halt Akira Mado, wie sie halt Sasaki voll in die Magengrube schlägt. Da sitze ich davor und denke mir, ja, das will ich sehen. Oder wie halt Hinami, die man ja auch schon von vorher kennt, wie sie halt bei Thor so hinten im Taxi sitzt und ihm halt quasi sagt, dass er vorsichtig sein muss, weil das CCG ihm schon auf den Fersen ist. Und ich denke mir einfach nur, oh, Hinami, sie ist so groß geworden.
nennt Heise auch Dingens, Onichan.
Ja, genau, also wirklich, ja, das geht schon ans Herz, so als Fan, da ist man drin.
Was auch echt cool war, am Anfang war dieser Kampf gegen den, wo die dachten, das wäre Torso, weil die haben herausgefunden, es muss irgendwie ein Taxifahrer sein, weil er sehr entlegene Orte weit entfernt immer nutzt. Und Heise parallel hat dann herausgefunden, ja, es ist immer in so einem Radius um ein Krankenhaus herum, und die haben alle so ein Muttermal an der Schulter. Ja, und dieser Kampf gegen diesen Fake-Taxifahrer, der zufälligerweise einfach auch ein Ghoul war, Der war einfach so mit Bluesmusik unterlegt. Und ich finde das einfach so geil, wenn du diese Dissonanz hast, so zwischen. Weil das kann dieser Musikkomponist kann das richtig gut. Wenn du so zwischen dem, was passiert, und der Musik einfach so einen richtig krassen Kontrast hast. Also ich erinnere mich gerne an Tokyo Ghoul Route A, die zweite Staffel von Tokyo Ghoul, wo einfach am Ende, ich spoil jetzt einfach mal nicht die Story, aber Ken läuft da mit einem Freund auf diesem Kampf am Ende des Anime, läuft er halt dann weg, so ganz langsam, und du hörst so auch ganz langsam und mit ein paar musikalischen Ebenen mehr und diese mega high hochgepitchte Stimme von dem Sänger aus dem Opening, wie er das Opening singt. Richtig gute Stelle. Und so ging das so die ganze Folge eigentlich durch. Also der hat ein paar Nachtschichten gefahren, um die Musik-Soundspur fertig zu kriegen. Hat noch mehr Nachtschichten gefahren bei der Produktion von Tokyo Ghoul Re.
Also ich muss sagen, ich fand die Kampfszenen relativ gut, finde ich. Die haben auch Spaß gemacht und die haben auch ihren Humor gehabt. Allein schon die erste Kampfszene mit diesem Fake-Taxifahrer, den sie halt für Torso gehalten haben, als dann
Cookie und Genji.
Genau, als sie da ankamen und dann halt da rumgefightet haben und dass sie sich gegenseitig auch ein bisschen so fertig gemacht haben, hier von wegen, ja, das war meiner, jedes Mal, nee, das war nicht meiner, lass mal 50-50 machen und so. War schon ein gutes Szenario, war schon, fand ich witzig, war ein guter Fight und auch der Endfight mit diesem, mit der Schlange war es, glaube ich. Mhm. Ja. Auch super gut choreografiert, finde ich.
Also nach so 1000 Folgen Naruto hat man es dann halt irgendwann nochmal drauf, ne? Ja, aber auch dieses einfach mit den verschiedenen Krallentypen, so, da gab es ja auch diese Fernkampf, ich weiß gar nicht, wie sein, ich glaube, Federkrallen heißen sie.
Ja.
Also die verschiedenen Krallentypen. Ja, will noch wer was sagen?
Ja, also ich würde sagen, super erste Folge, ne? Also ich finde, sie hätten es eigentlich nicht besser machen können, weil selbst wenn zwischendurch halt mal so ein paar Szenen waren, wo man so dachte, okay, das sieht jetzt nicht ganz so gut aus, haben die Action-Szenen das total wieder rausgeholt. Das sah schon echt ziemlich gut aus. Und wenn sie das Niveau halten können, dann wird das eine richtig, richtig gute Staffel.
Ich habe auch noch was zu sagen. Das geht nämlich an Chris. Vielleicht habt ihr die letzte Folge gesehen. Da hatten wir Devil's Line. Er meinte, Devil's Line ist schon so ein bisschen ähnlich wie Tokyo Ghoul. Ist es nicht. Punkt. So, und an dieser Stelle würde ich euch jetzt die Vorschau geben, was wir nächste Woche gucken. Aber das war der letzte Teil.
Oh.
Deswegen reden wir an dieser Stelle einfach mal, weil wir haben noch ein bisschen Zeit, darüber, was sind eure Highlights dieses Season sind, was ihr weiter gucken werdet. Das wollen die Leute immer gerne von uns hören. Das kriegen wir immer als Kritik, dass wir nicht klar genug sagen, wie wir die Anime denn jetzt wirklich finden.
Ja, das ist aber auch gemein, weil manchmal denkt man sich auch so, okay, ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht so genau sagen.
Ich kann gut den Anfang machen, und zwar werde ich definitiv Megalobox weiterschauen.
Ja.
Und dann auch natürlich auch noch die hier Darlings in the Franxx, was letzte Season angefangen hat, läuft ja jetzt immer noch. Und was, ein kleiner Geheimtipp noch von mir aus, vor ein paar Tagen kam die zweite Staffel King's Avatar raus. Ja? Alle, die King's Avatar die erste Staffel noch nicht geschaut haben, ja, mach mal ran hier.
Okay.
Ich warte noch auf die ANN-Kolumnen, wo sie diesen China-Anime wieder als Geheimtipp feiern, so wie letztes Jahr. Auf meiner Seite definitiv Steins Gate Zero.
Oh ja, hab ich vergessen. Ja, jetzt natürlich auch, ja.
Und natürlich Sword Art Online Alternative Gun Gale Online. Also die erste Folge war schon echt ein richtig gut choreografiertes Shooter-Online-Match. War jetzt schon besser als der komplette Gun Gale Arc in der Hauptserie. Was guckst du weiter, Oleg?
Das, was du schaust, plus Yaku und zusätzlich noch The Piano Forest, auf den freue ich mich auch.
Doch überzeugt. Ich habe auch tatsächlich noch einen vergessen, aber mach du ruhig erstmal, Sarah.
Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich schaue relativ viel und ich habe dieses Mal auch bei Crunchyroll ein paar kurze Sachen, die ich noch schaue. Ja, My Sweet Tyrant finde ich ziemlich cool und Crossing Time gefällt mir bisher auch ganz gut. finde ich eigentlich ganz lustig so für zwischendurch. Und ich gucke auch noch Golden Kamuy, der gefällt mir auch richtig gut bisher. Was habe ich noch auf der Liste? Ja, Darling in the Franxx gucke ich natürlich auch weiter auf jeden Fall. Und ja, dann bin ich auch schon wieder fast am Ende, weil ja, Tokyo Ghoul Re ist sowieso fest. Und Sword Art Online komme ich natürlich auch nicht dran vorbei. Ja.
Warte, keiner von euch schaut Mahoujo Shoujo Ore?
Ja, zufällig nicht.
Oder Mad, wo du gerade Maho und Shoujo sagst, dann haben wir noch Magical Girl Side.
Ja, den, da habe ich die ersten zwei Folgen geguckt, aber das war ja echt, also, ich weiß nicht.
Ich habe niemals so Schreckliches gesehen. Was ich vergessen habe, will ich schnell noch anfügen. Tata Never Falls in Love. Ich bin einfach schon ein Fan von Monthly Girls zu Onosaki-Kun. Das sind einfach dieselben Macher. Und die haben halt einfach irgendwie ihren Stil beibehalten. Und auch wenn ich glaube, dass Monthly Girls Onosaki-Kun besser sein wird, ich weiß nicht, ob ihr den weitergeguckt habt. Da gibt es diese dritte Folge, die einfach komplett aus der Sicht von Nyanko Big, von dieser Katze, die in dem Café wohnt, geschrieben ist. Und es ist einfach mega gut.
Okay.
Ist wirklich A+. So, und das war's auch schon wieder. Wollt ihr noch ganz schnell, klammheimlich, irgendein Anime noch mit reinhauen?
FLCL!
Schaut kommt FLCL! Übrigens, Fuli Kuli, der kommt übrigens auch noch, nächste Season haben wir den wieder. Also jetzt kam irgendwie Progressive, nächste Season kommt Alternative. Gut. So, damit schließen wir die Akte.
Yeah.
Juhu. Eure letzten Worte. Neji.
Danke, dass ihr wieder mal dabei wart.
Bis, das war unsere Ehre.
Genau, bis Juni.
Oder Juli.
Juli sogar.
Ja. Vielleicht sehen wir uns zwischendrin mal wieder. Jaku, ja. Wo sehen wir dich als nächstes?
Auf den Bahamas. Ich muss mit meinem Geld schnell weg. Nein, Spaß.
Ist wieder ein Ding, ganz ein Pokerstars-Turnier.
Ja, man sieht mich nächste Woche schon wieder direkt. Da nehmen wir ja die erste Folge von Anime Fights auf. Und ich hoffe, ihr schaltet rein.
Sarah, danke fürs Dasein.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, dass ich mal mit dabei sein durfte. Und ich hoffe, ich habe nicht ganz so viel Mist geredet.
Wie gesagt, dann den letzten Teaser, den ich noch machen kann. Ich kann es nur noch mal sagen, am 3. Mai schaut euch unbedingt Anime Fights an. Das ist unser neues Spielshow-Format. Wird mindestens so episch wie der Teaser.